Hi.
Hallo.
Nu klar, die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Julius Trautvetter, mein erster Mann in dem Podcast. Aber ja, klingt komisch. Aber es ist 2024, es ist Zeit für neue Wege in der Ostbrosche. Die Grenzen sind hier natürlich nicht wie in der DDR, dass sie fest und ummauert sind, sondern es ist alles offen, es ist frei und deshalb freue ich mich sehr, dass neue Töne hier gleich klingen werden, nämlich die einer Männerstimme. Hallo Julius.
Hallo.
Julius und ich, wir waren heute hier in Hamburg auf einer Demo.
Richtig.
Richtig. Wer hätte es gedacht, dass man sich, keine Ahnung, fast 90 Jahre nachdem es so mal war, jetzt wieder dafür einsetzen muss, dass braune Suppe nicht weitergekocht wird. Und wir wissen, wovon wir reden, denn wir sind aus dem Osten. Machen wir gar kein Hehl draus. Ich finde das irgendwie gerade tagesaktuell und es beschäftigt mich schon den ganzen Tag. Deshalb hoffe ich, ist es okay für dich, wenn wir damit mal kurz ein bisschen einsteigen und gleich wirklich mal direkt da nachhaken. Was ist gerade los in dieser Welt? Und ich frage dich deshalb, weil ich habe das Gefühl, du bist ein sehr, sehr offen denkender Mensch, ein freidenkender Mensch. Du hast eine ganz, ganz tolle Frau, die einfach auch eine klare Meinung und Positionierung hat. Ihr seid eine tolle Family und deshalb wollte ich einfach mal, also vielleicht sagst du mir gerade mal so, die Sicht der Dinge eines Ostmannes auch auf das aktuelle Geschehen.
Okay. Ja, danke schön erstmal für die Komplimente. Ich finde das natürlich, das ist ein sehr komplexes Thema, es ist ein sehr, sehr empfindliches Thema auch und es ist natürlich ein sehr aus verschiedenen Perspektiven beleuchtetes Thema und ich finde, es gibt ganz viele Empfindlichkeiten von Menschen dazu, unglaublich viele Fettnäpfchen gefühlt, in die man treten kann, aber dennoch finde ich es gerade dieser Tage, also so seit letzter Woche, diese große Präsenz auf den Straßen war in ja ganz Deutschland, finde ich das irgendwie, es hat was unglaublich Einendes, weil man vorher immer so das Gefühl hatte, irgendwie mischt sich so eine komische, so ein Subtone irgendwie in die gesellschaftliche Mitte rein. So. Also man kommt irgendwie nach Hause zu den Eltern auch und da sind plötzlich am Küchentisch Themen präsent, die so einfach neu sind. Es gibt so eine neue Gleichgültigkeit irgendwie auch so rassistischen Kommentaren gegenüber so und einfach so rechte Inhalte mischen sich so in den ganz normalen Alltagsslang. Irgendwie, das hatte ich irgendwie ganz stark den Eindruck in den letzten Jahren eigentlich. Und man fühlte sich immer mehr so leicht verloren und irgendwie so auch alleine auf dem Posten zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, das ist doch überhaupt nicht cool gerade, was ihr da gerade erzählt irgendwie. Mhm. Oder was labert ihr da gerade so? Ne? Mhm. Oder kommen irgendwelche Leute da irgendwie zu meinen Eltern nach Hause und hauen da irgendwie so Einspruch nach dem nächsten raus, wo man eigentlich jedes Mal sagen muss, warte mal ganz kurz, das geht aber nicht. Aber natürlich, ne, man ist dann irgendwie auch zu Gast und dann fällt man sich irgendwie zurück und irgendwie fällt man dann wieder zurück mit so einem ganz komischen Gefühl.
Total.
Und das, finde ich, hat sich total gehäuft in den letzten Jahren und ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt gerade irgendwie seit letzter Woche, man fühlt sich nicht mehr so alleine mit dem Gefühl, dass das so nicht gehen kann, dass das nicht in Ordnung ist und dass wir halt irgendwie aufstehen müssen, um dem halt was entgegenzusetzen. Und das, also ich war letzte Woche da, ich war auch heute wieder da, das hat sich beides mal total gut angefühlt, da mit den Leuten zu stehen, aber auch dann in der Berichterstattung hinterher zu lesen, wie viel es dann wirklich waren und wie das halt auch alles irgendwie dann so nach außen getragen wird. Ich finde das ein unglaublich wichtiges Signal, einfach für ganz Deutschland so, ne, ohne Grenze. Aber was ich halt, also wenn wir da irgendwie zum Thema ehemalige Osten kommen wollen, ich habe schon das Gefühl, auch seit ich in Hamburg, also im Westen bin und da so in meiner eigenen Bubble bin, dass es einfach so ein bisschen so den Eindruck gibt, dass halt im Osten halt unglaublich viele rechte Leute sind. Und das ist auch überhaupt nicht falsch. Also ich selber habe natürlich auch viele Erfahrungen in die Richtung und es gibt natürlich eine große Präsenz von rechts, von AfD-Klientel und von auch, ja, also keine Ahnung, Lok Leipzig und etc. Ja, also die sind wirklich, die sind da und die laufen da rum auf offener Straße.
Ich kenne das auch noch aus Halberstadt früher. Also da war es normal, also in Anführungsstrichen, es war wirklich normal, dass du irgendwie Typen hattest in der Bomberjacke. Ich meine, ich trage heute selber Bomberjacke, weil sie ein cooles modisches Accessoire geworden sind. Da stand die Bomberjacke und die Springerstiefel standen halt wirklich noch dafür, dass Leute mit Parolen rumgelaufen sind und ohne, dass irgendwer sich daran gestört hat, sondern so, ah ja, hier, guck mal da, hier, da rechte wieder. Genau. Und da denke ich mir im Nachhinein, wie konnte man das einfach nur so als natürlich annehmen, so, ja, guck mal hier, so. Ich meine, aus ein paar von denen, die ich von damals kannte, sind echt auch coole Typen geworden jetzt und die denken sich, oh Gott, was habe ich damals, wie beschränkt war ich eigentlich, da einfach nur irgendwelchen anderen das nachzugrölen. Es war ja auch irgendwie so eine Art Kollektivleistung, die man dann da hatte, ne, und das war ja vielleicht auch so dieses Ostgeprägte immer noch, so diese Vereinigung oder sich zusammengehörig fühlen oder so. Ich weiß nicht, woher das kam oder keine Ahnung, aber...
Ich weiß ja auch nicht, aber ich fand es halt so unglaublich erfrischend und befreiend und auch irgendwie, ich war dann so ein bisschen so auf so eine komische Art fast so ein bisschen stolz irgendwie, dass ich halt dann gelesen habe, also es war ja, gab so eine Auflistung bei der Tagesschau, glaube ich, wie heißt das? Da.
Tagesthemen?
Ja, ARD? Diese Website da, die blaue.
Ja, Tagesschau. Tagesschau.de.
Okay. Ja. In welchen Städten halt, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind. Und es waren halt einfach in allen Ostständen, in Leipzig, Dresden, aber auch in Zwickau, Chemnitz, in fucking Görlitz. Das ist einfach fast Russland so. Und da waren halt einfach tausend Leute irgendwie von ganz wenig tausenden Einwohnern auf der Straße. Und ich dachte so, yes.
Das ist echt geil.
Das ist halt so ein geiles Signal, einfach auch, dass man das halt überall lesen kann, dass es eben nicht nur rechte Leute im Osten gibt, sondern also eben auch mindestens genauso, also natürlich viel mehr noch Leute der gesellschaftlichen sogenannten Mitte, die einfach sagen, das ist nicht cool, das ist so machen wir das nicht. Und vielleicht haben die bisher geschwiegen, vielleicht sind die nicht so laut gewesen, aber jetzt ist halt irgendwie so der Moment gekommen, wo sie halt einfach auch da sind, wie sie auf der Straße sind. Und das hat mich richtig krass berührt. Ich dachte so, alles klar, cool. Auch so ein schönes Signal halt hier zu sein und halt irgendwie sich nicht immer sozusagen irgendwie rechtfertigen zu müssen für die, ich sag jetzt mal, Heimat. So. Auch wenn ich habe kein irgendwie heimatverbundenes Gefühl oder irgendwas, aber es ist natürlich immer, jo, ich bin übrigens aus Thüringen, wird dann immer so ein bisschen leise, ne? Und dann duckt sich immer so ein bisschen, ja, ich weiß, schwierig.
Ich bin da ja anders, ich bin da ja sehr stolz drauf, ne? Schön aus Halberstadt, Sachsen-Anhalt. Ich mag das sehr, weil ich diese Beständigkeit und alles, was ich da Gutes hatte, wirklich zu schätzen weiß. Das ist für mich irgendwie was Schönes. Da komme ich her und ich habe zu meiner Oma und zu meinen Eltern halt einfach echt so einen guten Draht. Die haben mir irgendwie die Bodenständigkeit mitgegeben und alles. Und deshalb freue ich mich natürlich dann auch immer wieder in der Welt Menschen zu treffen, die halt mit mir die ostdeutschen Wurzeln teilen, so wie du. Und einmal kurz zu dir. Du bist Musiker, Produzent, Songwriter, Papa, Ehemann. Ja. Habe ich was vergessen?
Viele Jobs, genau.
Ja. Ja. Und du lebst in Hamburg seit wie vielen Jahren?
Es müssten über 10 sein, theoretisch. Ich bin nicht hundertprozentig, ich müsste jetzt nachrechnen, aber genau irgendwie sowas, 10 Jahre.
Und du hast aber deine Wurzeln in Thüringen.
Genau, in Thüringen bin ich groß geworden.
Wo genau?
Südosten, es gibt so diese Ausläufer vom Thüringer Wald, da ist Bad Salzungen und Eisenach und irgendwo dazwischen ist so ein kleines Dorf, das heißt Mörra, so ein Lutherstammort, der wurde da gezeugt, ganz heimlich.
Wer?
Das sind die Luther, Martin Luther.
Ach wirklich? In der Stadt, wo du geboren bist?
In dem Dorf, Entschuldigung, das ist wirklich eine kleine Ansammlung von Häusern. Ja, ist ganz lustig, da gibt es auch immer noch heute Lutherfamilien.
Mörra.
Genau,
ja. Wie wird es auf Thüringisch ausgesprochen?
Naja, das ist, interessanterweise ist das nicht die Ecke Thüringen, wo das so in das Sächsische reinfärbt. Nee. Das ist so irgendwie gefühlt so, wenn man die A4 dann so weiterfährt und nördlich, so Weimar, Erfurt, Jena. Da gibt es diesen Zungenschlag, genau. Und da ist es eher so, wenn du jetzt noch von Mörra 2 Dörfer weiter runterfährst, fangen die an, das R zu rollen Richtung Franken.
Ah.
Und ansonsten fängt das an
so. Bei Hof und so, oder was?
Ist das die Ecke? Nee. Hof ist ganz noch weiter unten, ne?
Südlich, ja.
Genau. Ah. Nee, aber dann kommt dann so, musst du über den Berg, so Rula und so, ein Rula, und da fangen sie dann an, das ist wirklich ganz befremdlich. Und ansonsten wird das dann so wie beim Zahnarzt, so diese, wenn du die Betäubungsspritze kriegst, diese Zungenlähmung Richtung Hessen, dann kommt dann auch noch da rein. Also es ist so eine ganz weirde auch wirklich, ich muss auch ehrlich sagen, also mir rutscht das schon immer mal wieder rein, so, aber ich bin schon wirklich sehr darauf bedacht, das nicht so raushängen zu lassen.
Früh vom Dialekt distanziert, sage ich immer.
Ja, ich wollte auch eine Freundin haben dann.
Wie, ach so. Ja. Meinst du, kam das nicht so gut an?
Naja,
mein Guter? Mein Gutster. Wir hatten immer mein Gutster.
Ja, das ist gesagt.
Schöner.
Ja, mein Vater hat in Magdeburg studiert, deswegen war ich ganz früh auch, ich glaube, vielleicht ein paar Jahre waren die da in Magdeburg, da weiß ich noch.
Magdeburg.
Ich.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ach so, habt ihr da gewohnt?
Ja.
Ach so. Dein Vater ist Mediziner, ne? Deine Mutter auch?
Nee, die ist Architektin.
Und die hat auch in Magdeburg studiert?
Nee, die hat in Weimar studiert.
Aha, natürlich.
Da habe ich dann auch studiert.
Ah, okay. Stimmt, du hast in Weimar studiert. Was hast du studiert?
Jazzklavier. Ganz.
Also in Weimar studiert man entweder Architektur oder Musik, ne?
Tatsächlich, ja. Also Bauhaus-Uni, ne? Das ist ganz, ganz groß. Genau, oder halt Musikhochschule. Die zwei Sachen. Und ich glaube, das sind auch schon im Wesentlichen die Einwohner von Weimar. Da kommt nicht mehr viel anderes.
Ja, ich hörte davon von dir. Ich habe leider nie studiert, aber nachdem ich deine Geschichten gehört habe, habe ich das auch schon wieder sehr bereut. Wie kreativ doch Weimarer Studenten beim Partymachen sind.
Ja, safe. Das war eine sehr, sehr geile Zeit. Also wir haben auf jeden Fall gut abgebissen, wie man gesagt hat früher.
Warte, eine Geschichte würde ich gerne auspacken, wenn es okay für dich ist. Du hast erzählt, ihr habt eine Party gefeiert in einem und habt aus einem LKW einen Whirlpool gemacht?
Nee, nicht wir. Also ich war da auch Gast, aber es gab halt, also man muss ja ein bisschen wissen, also es ist ja schon in dem Bauhauskonzept, was ja Dessau und dann irgendwann später Weimar war, die haben ja so irgendwie diese ganze Ausbildung für Kunst im weitesten Sinne, also und dann halt irgendwie verschiedenen Unterformen von Kunst, haben sie ja so ein bisschen irgendwie neu gedacht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich bin da auf jeden Fall kein Experte und geschweige denn irgendwie Kunstmensch.
Wir sind in einem Podcast, hier kann man auch mit gefährlichem Halbwissen reden.
Genau, und was ich aber so mitbekommen habe, das ist halt, dass die halt quasi Partys feiern, einfach mit im Lehrplan stehen hatten, was natürlich irgendwie ja voll Sinn macht, wenn man so überlegt, ne, wie Kunst immer so, wann das so entsteht und Kreativität und Freigeist sein, fand ich einfach nur voll geil. Und dann gab es halt auch wirklich irgendwie ein Budget irgendwie für die Studentinnen und es gab dann halt irgendwie auch jemanden, der dafür bezahlt wurde und zuständig war, halt irgendwie Party-Equipment, Lichtanlage, PA, was auch immer, DJ-Pulte irgendwie auszuleihen und dann konnten sich halt quasi Leute, wenn sie eine Idee hatten, da ist doch hier dies und jenes Fest oder nächstes Wochenende machen wir einen Rave da im Waldstück und so, konnten sich halt einfach das Zeug irgendwie beantragen und konnten das halt einfach auf Unikosten irgendwie haben. So. Und das fand ich einfach schon immer so mega cool. Und dementsprechend gab es einfach wahnsinnig viele Partys und Open Airs und hier mal irgendwie ein Happening und ein Fest und ein Secret Rave im Gebüsch da und so Zeug.
Im Gebüsch?
Ja, alles Mögliche. Sie sind dann zum Teil einfach so im Feldweg rausgelaufen, bis es cool war und haben da Laser in den Wald gehangen und dann ging es los.
Geil.
Notstromaggregat 50 Meter weg und gib ihm so, ne? Bis die Bullen kamen einfach, ganz normal.
Aber stand doch im Lehrplan, warum kam denn die Polizei?
Ja, weil trotzdem natürlich Nachbarn waren. Also man musste schon immer so ein bisschen gucken. Aber ach, das war einfach fett und irgendwie war da so eine freie, weiß nicht, es lag einfach so eine alles ist möglich Energie in der Luft.
Mhm.
Und ich erinnerte mich einfach nur an diese eine Party, das ein altes E-Werk ist da, das ist irgendwie auch viel theatermäßig genutzt, also vom Nationaltheater Weimar, aber die machen auch irgendwie Events und auch Partys und so. Und da gab es dieses Genius Loci, ich muss jetzt wirklich aufpassen, ich glaube, es heißt Genius Loci, es ist ein Fassadenprojektionsfestival und das war da irgendwie gerade in dem Jahr und da haben sie halt irgendwie da einen großen Rave gefeiert in dem E-Werk drin und vorne auf der Fläche, das eigentlich ein riesen Parkplatz ist, hatten sie sich überlegt, komm, wir bieten hier mal an, einfach irgendwie eine kleine Sauna-Landschaft für die Partygäste, so, was halt schon eine absurde Idee war und dann haben sie halt sich irgendwie so ein Zelt gemietet, haben da so zirkusmäßig so Bänke reingestellt und haben das wurde dann irgendwie geheizt, keine Ahnung, das war so ein Outdoor-Ding, das war fertig und da passten vielleicht 15 Leute rein und dann haben sie halt ein einen großen Kipper, so einen Lastwagen dahingestellt, Heuballen rein und halt Teichfolie rüber und haben da quasi Wasser reingefüllt. Und dann saßen halt quasi, so, keine Ahnung, so 40 Leute irgendwie so mit den Armen über die Planränder und haben halt quasi so noch so, die Fenster haben so gewackelt vom E-Werk und so, war mitten in der Nacht irgendwelche krassen Fassadenprojektionen. Einige Leute halt voll drauf, ich weiß nicht, was die da gesehen haben noch. Und dann hatten sie sich noch irgendwie Handtücher, hatten sich gesponsern lassen vom Dorint Hotel. Und also es war einfach von vorne bis hinten so eine absurde Idee und die haben die aber einfach durchgedrückt irgendwie. Dann haben sie das dann einfach gemacht. Und das fand ich halt so fett. Also nichts mit Hygiene, wer weiß, was da alles für Körperflüssigkeiten in diesem Brühe rumschwamm. Weißt du, kein Mensch hat das interessiert, die waren einfach nur happy.
Das interessiert in Berlin immer noch niemanden, genau. Im Bergheim oder im KitKat Club.
Right, und es ist einfach so, wow, cool. Und ich fand das einfach so geil. Ja.
Wahrscheinlich wart ihr die Vorreiter fürs KitKat.
Naja, das weiß ich nicht. Aber
ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Ich habe jetzt lange in Berlin gewohnt, ich war aber nie da. Ich habe das Partyfeiern ein bisschen vernachlässigt.
Ja, aber ich muss auch sagen, ich war irgendwie, also keine Ahnung, gibt natürlich auch verschiedene Bubbles. So, ich war jetzt in dem Kreis, in dem ich mich bewegt habe, war Drogen nicht so das Ding. Das, also ich glaube, dass es heute anders wäre, weiß ich nicht. Ob das die Zeit ist, die sich verändert hat, aber ich hatte das Gefühl...
Also ich meinte eher wegen den Körperflüssigkeiten.
Ich weiß.
Ach so, okay.
Aber ich meine nur so, dass das jetzt irgendwie so ein das kann ja nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Also ich glaube, dass da jemand mal einen Dübel geraucht hat, das war das höchste der Gefühle so. Aber sonst irgendwie so nichts Chemisches, nichts Koksmäßiges, nichts. Also wir haben einfach wirklich ordentlich gesoffen, aber das war es so.
Das ist voll gut, weil ich kann mich erinnern, in Halberstadt und Umgebung, da ist echt so eine Hochburg für chemische Drogen, glaube ich. Also wenn ich mich da jetzt einfach auch nur mit gefährlichem Halbwissen aus dem Fenster lehne, aber da gab es halt immer so miese Techno-Partys, auch in den abgeranzten Locations, irgendwie alte Fabriken oder Tropfsteinhöhlen. Die waren aber, glaube ich, sogar europaweit bekannt und auch echt cool. Aber ich weiß nur, dass da Leute wirklich echt hängen geblieben sind auf irgendwelchen Chemikalien, chemikalischen Drogen.
Nee, ich fand es einfach nur schön, irgendwie, also merke ich jetzt auch immer erst, je weiter das zurückliegt, dass das einfach so eine Feierkultur war, die irgendwie so ohne Chemie auskam. Finde ich irgendwie im Nachhinein immer cooler. Einfach.
Ja, naja, wir hatten eine Unruhe.
Ja, ich glaube, es gab schon so Leute, die das, aber da war ich nie mit denen unterwegs anscheinend.
Aber sag mal, du bist in Möhra geboren, ja. So wie Luther.
Also nee, ich bin ja in Eisenach geboren. Also,
ach so, okay. Aber wann? Welches Jahr?
89. Mauerfall. Gut. Bin Wendekind. Kannst mich rumdrehen auch im Haus.
Ich sage immer, wir sind die Einheitsgeneration.
Genau.
Und dein Vater hat dann also quasi nach der Wende in Magdeburg studiert oder schon davor?
Ja, genau, die haben sich da so ein bisschen reingeteilt. Also irgendwie hatte mein Vater dann ein Urlaubssemester oder zwei und dann hat er mich da irgendwie übernommen. Es war ja auch irgendwie, die wollten halt einfach beide studieren und haben das dann irgendwie versucht hin und ich war viel
und
bei meiner Oma.
Haben die DDR schon angefangen zu studieren oder danach?
Nee, die müssten schon angefangen haben, weil das ging dann irgendwie ums Fertigmachen, irgendwie so, genau.
Krass. Weil hast du da irgendwie mal Geschichten gehört von denen auch irgendwie, wie das war vor der Wende und gerade auch mit Studieren und so in der DDR? Brauchte man da Connections oder nicht? Oder?
Ja, also gut, was ich jetzt, schwer da jetzt fundiert, alles so, ne, irgendwie durchgereichte Informationen, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass meine Mutter auf jeden Fall, die hatte so ein bisschen Schiss einfach davor, irgendwie aufzufallen, weil sie wusste, dass man halt quasi, wenn man sich daneben benimmt oder irgendwie auffällig wird, halt nicht studieren darf. Mhm. Und weil das so eine sehr, sehr gängige Maßnahme war, um Leute irgendwie so ein bisschen einzubremsen oder abzustrafen. Zumal auch anscheinend mein Opa, also ihr Vater, irgendwie so eine, also total bagatellmäßig, aber der hat irgendwie mit Briefmarken gehandelt und hat da irgendwie auch anscheinend über irgendwelche europäischen Grenzen hinaus gehandelt, die er nicht hätte dürfen. Und der war auf jeden Fall auch anscheinend, gibt es auch eine Stasi-Akte über ihn und so. Und da gab es auf jeden Fall so ein bisschen Potenzial für, da irgendwie vielleicht dann rausgepickt zu werden und so. Und ich weiß, dass meine Mutter das auf jeden Fall sehr beeindruckt hat. Die war dann immer so ein bisschen so, oh Gott, und zum Glück, ne, und dies, das. Genau.
Vater?
Ja, ich weiß nicht, für den war das, glaube ich, irgendwie alles relativ klar, aber die haben auch natürlich, also ich glaube, Studieren war damals einfach noch so ein bisschen besonderer.
Voll, deshalb fand ich es auch spannend, mit dir halt darüber zu quatschen oder so, weil ich komme halt echt aus so einer sehr bodenständigen Familie, wo irgendwie, ich glaube, ich bin die Erste, die auch Abitur gemacht hat. Aber gut, also ja, auch weit nach der Wende, ne? Aber ich fand es spannend, einfach auch mal zu hören, wie das quasi dann für dich war oder vielleicht auch, was du so von deinen Eltern mitgekriegt hast, quasi aus einem studierten DDR-Haushalt oder weiß ich nicht. Oder ich denke mir immer so, wenn wir dann in so einer Generation, die wir jetzt sind, darüber reden und klar, wir gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren. Heute war übrigens meine erste Demo.
Okay.
Ich bin richtig stolz und aufgeregt gewesen. Ich bin so alleine dann heute hin und dachte so, ich bin eine von vielen und heute bin ich es gerne.
Ja. Ja.
Also sonst, ne, möchte man ja auch immer individuell sein, aber
einmal kurz.
Heute habe ich gesagt, wir sind mehr.
Genau.
Ja, ganz laut, wir sind mehr. Und das fand ich auch schön. Ich fand das echt bewegend und dachte mir aber auch so, ey, warum muss man das wirklich noch sagen? Und wieso will man irgendwas verbieten? Nur weil es Leute gibt, die das überhaupt wählen oder in Betracht ziehen. Und dann denke ich mir wiederum, wir jetzt quasi in unserer Generation und mit der Freiheit, die wir jetzt haben, und du hast gerade schon gesagt, über deinen Opa gab es eine Stasi-Akte. Stell dir vor, also es gäbe eine Stasi-Akte über dich. Was würde drinstehen? Gibt es irgendwas?
Ja, oder man müsste sich das wahrscheinlich noch ein bisschen weiterdenken. Also nicht in diesem Stasi-Prinzip, sondern sagen wir mal, also ich habe mir witzigerweise erst jetzt die Tage irgendwie vorgestellt, ein bisschen weit hergeholt, aber also ich habe jetzt irgendwie neulich, da habe ich so einen Spaß erlaubt und habe so eine Putin ausgedruckt auf dem DIN A4-Blatt, habe den so ausgeschnitten, das squattet der so irgendwie breitbeinig irgendwie in so einem Trainingsanzug, keine Ahnung. Und ich habe den so auf unsere Espressomaschine geklebt und dann habe ich halt den Espresso durchlaufen lassen und sah so ein bisschen aus, als hätte er Durchfall. Und davon habe ich halt eine Insta-Story so gemacht und dachte so, ne, wenn der kommt, nur Scheiße raus mäßig. Und ja, Storys sind natürlich dann irgendwie wieder vorbei nach 24 Stunden, ne? Alles cool. Aber ich habe mir so überlegt, weil ich war ja auch schon mal in Russland, habe da gespielt, Petersburg und Moskau und so. Und ich habe mir, weil mein Sohn fragte mich, ja, darf man da eigentlich noch rein? Und ich so, naja, vielleicht könntest du da einreisen, aber also.
Willst du das?
Ja, und kommst du wieder zurück und so. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich würde da irgendwann ein Jobangebot bekommen, irgendwie ein Gig, ja, spielst du in Moskau oder so, fliegen und so. Und dann sitzt du so am Flughafen und dann holen die so diese Story raus und zeigen dir die so am Flughafen und dann wirst du so abgeführt. So, das habe ich mir so vorgestellt, keine Ahnung. Also das sind so, glaube ich, eher so die Dinger, wenn wir halt irgendwie so denken, immer, es ist alles cool und wir können machen, was wir wollen und so scheiß drauf. Und wir können auch sagen, was wir wollen und posten, was wir wollen.
Ja.
Und das ist halt alles irgendwo da, ne? Und ich meine, ich habe da jetzt keine aktive Angst vor, aber ich habe so kurz überlegt, was wäre eigentlich, ne, wenn das jetzt alles und so. Und ich meine, du kannst ja, wo du hinguckst, so werden halt die ganzen Korsette der Medien enger. So Russland fängt an, halt quasi sozusagen Leute zu beschneiden, zu zensieren. In Amerika ist ja genau das Gleiche. Also ne, nur die Option, dass Trump
über
das halt wieder macht. Ja, genau. So, ne? Und du merkst halt so, ja, es ist ganz cool so, dass man so alles machen kann, was sagen kann in der Freiheit, in der Zeit, in der wir wohnen, so leben.
Ja.
Aber so. Ja, ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt trotzdem, fühle jetzt nicht, dass ich jetzt sowas nicht mehr mache, so, oder dass man jetzt sich irgendwie sozusagen zurückhält.
Ja.
Aber vielleicht.
Ich hatte witzigerweise ein ähnliches Ding. Also, es ging um diese Petition vor ein paar Tagen, glaube ich, sogar auch, wo es um diese AfD-Konferenz ging und das AfD-Verbot und keine Ahnung. Wo ich dachte, kann man das jetzt unterschreiben oder wird man dann quasi, also. Ganz kurz war in meinem Kopf dieses Worst-Case-Szenario, was ist, wenn das wirklich passieren würde?
Mhm.
Und dann sehen die, du hast die Petition unterschrieben und du gehörst dazu und musst.
Das ist das, ne? Kommen so, die dann an die Macht und recherchieren oder was
genau.
Weiß ich, ne?
Ja, ja. Es ist total crazy, diesen Gedanken zu fassen und ihn kurz für realistisch zu halten. Das hat mich kurz geschaudert und dann dachte ich, nee, komm, ey.
Ja, genau.
Let's face it, wir leben jetzt auch nicht im Hollywood-Film. Es wird jetzt nicht morgen passieren, da bin ich mir sicher. Und da glaube ich auch zu sehr an das Gute. Oder vielleicht habe ich da.
Ja.
Nenn mich naiv, aber ich will nicht glauben, dass das passieren kann.
Genau, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das halt irgendwie. Dass man nicht in diese Angstlähmung halt irgendwie reinkommt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das dann einfach trotzdem macht, weil man sozusagen sich. als Teil einer Mehrheit wähnt. Und wenn dann alle sozusagen das machen, dann kommst du auch nicht hinterher. Du kannst halt nicht quasi 3/4 der Bevölkerung dann irgendwie abstrafen, weil sie irgendwas unterschrieben haben oder weil sie nicht die AfD oder weil sie irgendwas anderes gewählt haben. Also da muss man sich vielleicht irgendwie so ein bisschen auch gut zureden, dass das schon alles irgendwie... Aber ey, in diese Szenarien, was alles passieren könnte, wenn und so, da, also gerade in dieser Zeit, da gibt es wirklich ganz, ganz schräge Ausfahrten, so, ne, wenn man sich das vorstellt.
Total. Und deshalb fand ich es aber auch cool und wichtig, jetzt mal mit quasi auch einem Mann, mit einem Ostmann zu sprechen, auch wenn du seit 10 Jahren in Hamburg bist und wenn du eigentlich ja auch irgendwie 89 geboren bist und jetzt nicht mehr quasi der vernachlässigte Ostmann bist, in Anführungsstrichen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Der Osten, die Erfindung oder eine Erfindung des Westens, wo ein Ostmann quasi auch sagt, die Ostfrau kommt noch irgendwie gut dabei weg, weil die galt halt immer so als, die war irgendwie zäh und unkompliziert und die ist schnell wieder arbeiten gegangen, nachdem sie ein Kind gekriegt hat. Ich meine, deine Freundin ist zwar nicht im Osten geboren, aber auch euer Baby ist letztes Jahr im Januar auf die Welt gekommen und Vivi ist im März wieder auf Tour gegangen.
Ja, ziemlich exakt, ja. So.
Also quasi im Herzen auch eine Ostbrosche.
Oder, ja, sie sagt ja auch immer irgendwie witzigerweise, dass sie sozusagen Trümmerfrauen-Gene hat irgendwie. Und natürlich irgendwie unsere beide Großmütter sind tatsächlich damals aus Ostpreußen rübergegangen, ostwestverschiebungsmäßig. Okay. Und ja, das sagt sie natürlich so. Aber klar, ey, ihre Mutter ist auch aus Brandenburg, Stadt Brandenburg.
Ja.
Von daher, wer weiß, was da dran ist. Aber ja, ich bin immer so ein bisschen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesen, ich weiß nicht, ich hab dich nicht ausreden lassen.
Nee, alles gut, ja, ich habe auch vergessen, also Stilldemenz, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Also außer, dass quasi dort halt beschrieben wird, okay, die Ostfrau, die hat immer noch irgendwie einen guten Ruf weg, hier so Trümmerfrau und weiß ich nicht, die packt an und geht nach vorne, ballern, genau. Und der Ostmann ist quasi der Jammerlappen, der schimpft und sich quasi vernachlässigt fühlt. Aber weil es natürlich auch nicht die Möglichkeit gab, auch nach der Wende, sich quasi wirklich wieder richtig einzugliedern, weil es sollte eine Wiedervereinigung sein. Es war aber eher so quasi, ja, die DDR darf wieder dazugehören. Und alles, was irgendwie groß an Wirtschaft war und so, war natürlich im Westen groß geprägt und hat da eine lange Geschichte, auch was Erbschaften und Familienbesitz und alles angeht. Das gab es in der DDR nicht oder zumindest wenig. Und daher ist natürlich diese Unzufriedenheit und dieses Vernachlässigtfühlen und was dann auch Existenzängste schürt. Deshalb kommt quasi dem Ostmann so, dem wird halt der Prolet nachgeschrieben, ne? So, und der unzufriedene Mob.
Ich kann das gar nicht so richtig, kann da gar nicht so viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es so nicht erlebt. Mhm. Also ich könnte jetzt natürlich irgendwie so auch spekulieren und irgendwie denken, warum das jetzt wie irgendwie sich angefühlt hat für irgendwen, aber ich kann eigentlich nur davon reden, wie es sich für mich angefühlt hat und ich habe diese ganzen Limitationen nicht gespürt, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin halt 89 groß geworden, es war halt einfach ganz klar, ich konnte halt Schule, für mich gab es alle Möglichkeiten. Ja. Meine Eltern hatten wirklich gute Jobs, die kamen halt auch von nichts, also da gab es nichts mit Erbe und hier hast du ja schon mal irgendwie, ne, sondern die haben sich das halt wirklich mit Schweiß und Blut erarbeitet, also die haben selber gebaut, die haben selber alles von nichts und die haben halt sich nachts noch irgendwie mit der Schippe die Fundamente ausgehoben, damit der Sandstein irgendwie erneuert und bla. Die haben einen vollen Dachschaden gehabt und haben es halt einfach durchgezogen.
Vor der Wende oder nach der Wende?
Nö, also danach, genau. Aber also ich kenne es halt zum Einordnen. Ich hab das einfach so kennengelernt, dass man das halt einfach irgendwie, wenn man halt was will, dann kann man das halt schaffen. So. Und das ist auch, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Die haben das hingekriegt, die haben jetzt halt sich so ein kleines, sagen wir mal, Paradies da irgendwie erschaffen, so nach ihren Wünschen, Vorstellungen. Und das haben sie halt mit den eigenen Händen von null auf aufgebaut. So. Das ist die Story, die ich erlebt habe. Und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen die... das Vorbild, nach dem ich halt auch einfach gelernt habe zu denken. Mhm. Und deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, dass ich mich irgendwie abgehängt fühle oder dass mir irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass mir irgendwas nicht offen steht, was anderen offen steht. Null. Wirklich gar nicht. Aber was ich halt spüre, ist, dass es halt sozusagen, wenn man vielleicht so eine halbe oder eine Generation weiter zurückguckt, dass es da auf jeden Fall irgendwie Vorbehalte gibt, dass es da Sentiments gibt, Ja, ist das Ressentiments? Ressentiments? Wie auch immer. Und es gibt irgendwie so eine Art Emotionalität. Also ich meine, selbst wir, guck mal, wir kommen jetzt irgendwie aus dem Osten, wir haben aber den Osten nicht erlebt. Also wir sind, sorry, also nichts von uns ist Osten.
Wir kriegen nur die Nachwehen
mit. Wir kriegen die Nachwehen mit und wir kriegen auch die Geschichten erzählt. Mhm. Und wir treffen uns in Hamburg und spüren eine Art von Wir-Gefühl, weil wir aus komplett unterschiedlichen Städten kommen, die alle irgendwann mal in der Geschichte zu einem anderen Staat gehört hat. So. Was ist komplett absurd eigentlich. Mhm. Und aber trotzdem ist man so, ach, du auch, ja, Mensch, ach, toll.
Du hast es auch geschafft.
Amen. So, ne? Und man ist sofort irgendwie in so einer Art Wir-Gedanken. Mhm. Und das finde ich irgendwie total faszinierend, dass das irgendwie, das zieht sich ja durch, egal wo du hinkommst irgendwie. Ne? Also auch, ja, auch, komm. Und ich frage mich halt, also das ist, finde ich, so eines der deutlichsten Relikte, die man so irgendwie mitkriegt, wenn halt irgendwie, und das muss ja in irgendeiner Form so ein bisschen auch die Überlebensstrategie gewesen sein damals, dass die Leute gesagt haben, ja, zusammen kriegen wir schon irgendwie hin, wir helfen uns, dies, das. Das ist ja auch alles immer diese Qualitäten, die alle sozusagen so hochheben, hochhalten. Es gab wenig, wir hatten nichts, deswegen mussten wir zusammenhalten, wir mussten, eine Hand wäscht die andere.
Wir wollen näher mal.
Den ganzen Bums so. Ja. Und dann, klar, das kann man alles mega, also man kann das romantisieren, man kann das auch gar nicht, da gibt es auch gar nichts zu meckern, das sind alles unglaublich schöne Qualitäten, die man ausbilden kann. So. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt auch aus einer Notwendigkeit herauskam, halt zusammenzuhalten, weil man halt auch sonst einfach untergegangen wäre. Und ich verstehe halt einfach diese, also die Andersartigkeit der ostdeutschen Geschichte, im Vergleich zur westdeutschen Geschichte. Und ich verstehe, warum das auch Generationen braucht, um sich einmal wieder zu nullen. Mhm. Und ich finde es trotzdem aber wichtig, dass man halt irgendwie das hinterfragt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, meine Eltern sind auch, wenn wir im Urlaub waren, was weiß ich, in einem anderen Land, und dann hat man Leute getroffen aus Deutschland, dann haben die auch nachgefragt. Und wo kommt ihr her? Und je nachdem, ob das halt irgendwie ehemalige DDR war oder Westdeutschland, haben die sich irgendwie anders verhalten. Das habe ich ja auch als Kind mitbekommen. Also Ossis waren dann halt auch schön und ja. Und bei den Wessis war immer auch immer gleich so ein bisschen so, naja, der Wessi, ne? Das Essen hat er, das lässt er zurückgehen. Hast du gesehen auch, ne? So, ne? Und du merkst dann so, komisch irgendwie, ne? Das ist einfach ein anderer Vibe, so. Und auch weiß genährt durch irgendwelche Eifersüchte, durch vielleicht so einen kleinen Fressneid dann nach drüben, dann haben wir auch die Jeans jetzt gekriegt und so, ne? Alles, was man nicht hatte, so. Und ich habe das mitbekommen und ich habe aber trotzdem ja irgendwie mich irgendwie entschieden, das nicht zu kopieren eins zu eins. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, den wir halt bei jeder Generation schaffen müssen. So, ist das wirklich wichtig, dass man das so und so sieht, oder muss man da vielleicht irgendwie auch einfach mal ganz kurz einen Riegel vorschieben und sagen, komm, das ist doch wirklich nicht mehr angesagt jetzt.
Danke. Und das sind übrigens auch ungefähr die Gründe, warum ich diesen Podcast irgendwie habe, egal wer es hört oder wie viele es hören, wenn es Menschen gibt, die sich davon einfach beflügelt fühlen. Ja. Vielleicht auch mal dieses Denken mal kurz zu hinterfragen.
Genau.
Und so wie du sagst, das einfach zu sehen, aber nicht zu adaptieren.
Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte irgendwie relativ früh das Glück, auch durch, ich sag mal, Kunstschaffende, ich war dann schon früh irgendwie in ganz Deutschland in irgendeiner Form unterwegs, Konzerte hier und da und Leute kennengelernt, Big Band,
wolltest
dies, das.
Wolltest du immer Musiker werden?
Ja, nee.
Nee.
Es gab schon noch diesen Mathe-Physik-Naturwissenschaftszweig, der hat sich eigentlich auch noch relativ lange offen gehalten, aber ich habe dann irgendwann gesagt, nee, irgendwie, ich habe halt so unglaublich tolle Leute kennengelernt über die Musik und ich wollte einfach, dass das so mein Lebensalltag, so die Leute, mit denen ich halt jeden Tag zu tun habe, sollten halt irgendwie nice Leute sein. Ich hatte einfach die geilsten Leute getroffen über die Musik, das war einfach das Ding.
Ja.
Deswegen habe ich es entschieden. Dann habe ich erstmal ein Jahr geübt. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Genau, und irgendwie war das halt von Anfang an sozusagen so klar, es ist vollkommen egal, wo jemand herkam. Und ich habe halt auch sehr früh sehr, sehr unterschiedliche Nationalitäten auch kennengelernt. Ja. Ne? Irgendwie, ob das dann im Studium waren halt unglaublich viele Leute aus Asien einfach, ganz natürlich, weil das einfach gang und gäbe ist, an Musikhochschulen kommen halt einfach unglaublich viele Asiaten. Und das ist völlig normal und das ist völlig klar. Und ja, und die wohnen auch zum Teil in ihren WGs halt untereinander und sprechen ihre Sprache und haben sogar zum Teil, gibt es Leute, die lernen, die haben gar keinen Bock und gar keine Notwendigkeit, Deutsch zu lernen, weil sie sowieso nach den 4-5 Jahren wieder zurückgehen und dann halt ihr gelerntes Wissen halt dort anwenden. Aber egal, also das ist halt einfach kunterbunt so und irgendwie Leute aus Südamerika und gib ihm und alle Nationalitäten, die Frage hat sich nicht gestellt. Man hat zusammen gejammt und man hat halt irgendwie Mucke gemacht und hat halt über den Kanal sowieso kommuniziert. So. Und für mich gab es halt, mich hat das immer total krass überrascht, als ich dann so mitbekommen habe, dass es eben diese Vorurteile gab und dass es halt irgendwie Fragen gab. Und auch Ost und West, das hat mich einen Dreck interessiert, wo die Leute herkamen. So.
War bei mir nicht
im
anders.
Im Studium.
Klar.
Und das ist irgendwie so ein bisschen das Ding, wo ich sage, da hat man halt einfach irgendwie so einen Generationssprung dann auch geschafft. So. Aber ich weiß auch, dass es in anderen, sagen wir mal, Lebensrealitäten von vielleicht Gleichaltrigen nicht so war. Die sind halt dort geblieben vielleicht oder die sind dann irgendwie in die nächstbeste Stadt irgendwie 50 Kilometer gefahren, haben da irgendwie eine Ausbildung gemacht, sind aber dann trotzdem in der Region geblieben. Ja. Nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, aber ich glaube halt, wenn du halt dann sozusagen aus dieser Blase nicht rauskommst, fällt es dir vielleicht schwerer sozusagen,
sich von manchen Ideologien zu distanzieren.
Genau, oder mal hier und da einen Impuls zu kriegen, ist doch vielleicht gar nicht so. Dann übernimmst du das vielleicht eher. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es heute immer noch sich so stark hält. Mhm. Mal ganz abgesehen von den strukturellen Unterschieden, die es noch gibt. Und da gibt es ja Zahlen, ich bin da überhaupt nicht im Thema. So. Aber da gibt es natürlich viele Probleme und viele wichtige Sachen, die aufgearbeitet werden müssen. Alles cool. So, ne? Aber ich finde, es geht so immer ein bisschen in den Köpfen der Leute los. So. Ob man sich auch so als, ich sag mal, blöd jetzt so ein ganz kleines bisschen in dieser Opferrolle auch eingenistet hat oder nicht.
Genau.
Immer schwierig, ne? Also wenn man das so fühlt, ist es schwer rauszukommen. Alles gut, aber...
Ja, nein, aber das ist ja so die Gänge. Das sagt er in diesem Buch ja genau so. Also dass er quasi, genau, man steht so quasi als, jammern ist er quasi, oder man reiht sich ein in die Jammer-Olympiade. Als Ossi,
nichtsdestotrotz darf man natürlich aber dann auch nicht unter den Tisch gehen, dass es ja auch Gründe dafür gibt. Mhm. So, ne? Das ist immer dieses Zwischending. Deswegen bin ich da auch mal so ein bisschen vorsichtig. So, ich finde auch mal so, boah Leute, ja, also ihr müsst doch ein bisschen klarkommen. So, aber gleichzeitig gibt es auch wirklich, wirklich unstimmige Sachen, die müssen einfach angefasst werden. Das ist auch nicht in Ordnung. So, ne? Und deswegen, also ich glaube, man muss ja vielleicht so von beiden Seiten am Seil ziehen. Dann kommt man vielleicht irgendwo hin. Ja. Und das passiert ja auch, aber dauert auch.
Dauert, aber ist alles auf dem Weg. Und wenn du sagst, du hast die geilsten Menschen über die Musik kennengelernt, dann sind wir auch noch, lass mich so indiskret sein und auf deine Frau zu sprechen kommen.
Ja.
Weil die ist echt auch eine richtig coole Frau. Also wirklich, die war für mich letztes Jahr auch Vorbild, dass ich dachte, es geht.
Ja.
Musik, schon. Kind.
Ja.
Es läuft und ihr habt ein richtig tolles Projekt zusammen. Die Musik gefällt mir richtig gut. Newcomer kann man ja eigentlich noch sagen. Ne? Ihr seid da noch relativ frisch mit. Bowie heißt das,
genau. Ja, je nachdem, wie man es guckt. Ne? Also wann haben wir, ich glaube letztes Jahr haben wir die zweite EP rausgehauen und davor, das ist also 2 Jahre gibt es uns, genau.
Genau, aber es ist noch relativ am Anfang. Ich glaube aber, dass das nur der Anfang ist. Also ich mag die Mucke echt gerne.
Cool.
Ich liebe die Stimme deiner Frau. Es ist einfach auch, es ist schön, euch dabei zuzusehen. Du bist auch Bowie oder du bist, du bist Songwriter, Musiker, Produzent, ist das, also seid ihr Bowie, ist sie Bowie? Erklär mal kurz, wie kam sie auf den Namen, ihr oder du oder sie oder ihr alle?
Ja, also genau, wir sind, also erstmal ist sie nach außen, sie ist Bowie, sie schreibt die Songs, okay. Sie ist das Gesicht von Bowie, sie transportiert die Stories, die Emotions auf Englisch. Und ich bin ihr Partner in Crime, kann man eigentlich sagen. Wir hängen halt irgendwie viel aufeinander natürlich, naturally. Und genau, aber wie gesagt, sie macht also eigentlich sozusagen ihre musikalische Vision, versuche ich möglichst nicht zu zerlabern. Das ist ihr Ding. Sie ist da auch komplett vollwertig. Also da gibt es auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich diene einfach nur manchmal als vielleicht Spiegel oder ne, so Reflexionsfläche. Ja, oder irgendwie so. Oder sag ihr, ob ich was gut finde oder nicht. Und das reicht ihr dann meistens schon. Dann geht sie wieder los und macht... Und genau, ich produziere halt die Sachen dann im Studio mit ihr und mache halt so ein bisschen so die Live-Show. Also es sind dann eher so die praktischen Utilities, die dann halt einfach dann passieren, so dass wir dann halt auch einfach auf der Bühne stehen können und das nach was klingt, so ungefähr. Genau, und alle möglichen Management Aufgaben, die so anfallen, ne, die teilen wir uns halt irgendwie so weitestgehend auf, dass man da irgendwie ein Land sieht.
Ihr habt auf jeden Fall eine sehr, sehr gleichberechtigte Beziehung, finde ich. Das ist ja irgendwie immer noch, also das ist auch schade, dass man das heutzutage noch sagen muss, aber gerade wenn es um die Familiengründung geht oder so, dann rutscht man halt schnell, glaube ich, wieder in so ein altes Rollenbild, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich ums Baby oder so. Bei euch hatte ich immer das Gefühl, es war anders.
Ja,
und das stimmt. Natürlich auch, weil sie sich letztes Jahr dann irgendwie das Knie ausgekugelt hat bei einem Gig oder so. Ne?
Kreuzbandriss, Meniskus, irgendwas Riss, alles zerfleddert. Ja, genau, ja, ja.
Aber ich habe dich halt ständig mit eurem Baby hier die Treppen rauf und runter gehen sehen und
mit dem Einkauf.
So, Mensch, der Julius, das ist wirklich, das ist ein Mann hier, das ist ein richtig guter Papa. Und ich fand aber, dass das aber auch so ein Ding war, was so DDR-mäßig geprägt war und was ich auch spannend fand, als ich mich auf diesen Podcast halt hier immer vorbereitet habe, dass diese Gleichberechtigung in der DDR natürlich auch eine andere war als im Westen. Wenn du halt weißt, dass im Westen irgendwie der Mann noch bis 78 entscheiden durfte, ob die Frau arbeitet oder nicht und ein Konto für sie erlauben durfte und so, im Osten war halt immer alles gleichberechtigt.
Das ist so absurd, ne? Irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich kann auch da wieder nicht wirklich jetzt den Unterschied machen, weil ich nicht weiß, wie das im Westen war oder weil ich das so nicht fundiert. Ich sage einfach nur, wie es bei mir war. Ich habe tatsächlich meine Mutter und meinen Vater als unglaublich even wahrgenommen.
Ja.
Es war eher sogar fast so, dass meine Mutter so ein bisschen so die
Hosen anhatte?
Naja. Nee, das kann ich, wäre vielleicht falsch gegriffen, aber sie hatte auf jeden Fall so eine Art Deutungshoheit am Ende des Tages oder so ein ganz kleines bisschen das letzte Wort.
Mhm.
Aber ne, also auch die hatten natürlich Aufgabenteilung und auch mein Vater hat wirklich nur in ganz Ausnahmefällen mal was gekocht und so und hat natürlich die körperlichen Bauarbeiten und so weiter. Aber dadurch, dass meine Mutter natürlich Architektin war, hatte sie natürlich baulich immer auch ihre Finger mit im Spiel. Und die hat auch unglaublich mit angepackt, ne? So wie das halt irgendwie im Rahmen ging. Natürlich hat dann irgendwie die 60 Kilo Sandsteine mein Vater geschleppt, nicht meine Mutter. Das macht auch irgendwo vielleicht Sinn aufgrund der Physiologie.
Ja, klar.
So, aber
es gibt ja auch Unterschiede zwischen Mann und Frau,
ja, natürlich,
die manche Dinge wirklich so, wo man eben sagt, okay, das funktioniert nicht auf gleichberechtigter Ebene. Ihr könnt keine Kinder kriegen, wir schon.
Also, weiß, ja, ja, genau. Und, aber trotzdem gibt es natürlich auch, also es gibt halt immer Individuen so. Ne? Und wenn halt die 2,10 Meter Bodybuilderin dann den Sandstein trägt und nicht halt der EDV-Experte von der Deutschen Bahn, dann ist es auch cool. Weißt? Also ich gehe da immer so ein bisschen eher an die Menschen so.
Total.
Und das habe ich einfach so kennengelernt. Meine Mutter hat halt immer hartkante Ansage gemacht und irgendwie hat sich da auch bei mir, und das fällt mir aber auch immer erst jetzt so langsam immer mehr auf, wenn man auch mit anderen Leuten mal spricht oder wenn man dann auch andere Familienkonstellationen so kennenlernt, wie krass hierarchisch und auch männerdominiert das aussehen kann.
Mhm.
Und ich habe das natürlich für mich war selbstverständlich, dass das halt ganz klar ist und dass man halt Dinge bespricht und dass man halt darüber redet, wie viel Zeit jeder für irgendwas braucht, wer die Kinder wohin übernimmt und dass das halt alles organisiert werden muss und dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Frau zu Hause ist und die Family schmeißt und den Haushalt und der Mann geht arbeiten bis 18, 19 Uhr und sagt dann, wo ist mein Bier? Also das kenne ich null, wirklich.
Ja, ich auch.
Und irgendwie, ja, es war dann auch eher so, als ich dann halt irgendwie
entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube, das ist wirklich diese Bubble, in der man sich vielleicht als Einheitsgenerationskind aus dem Osten befindet, wo man denkt so, ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe auch also im Osten sehr, sehr, wie heißt denn dieses Wort, männerdominiert, das ist doch patriarchisch.
Ja.
Sehr patriarchische Konstellationen kennengelernt und auch nicht wenige. Und ich weiß auch, also bei meiner Oma und so zum Beispiel, das war auch, das sind so ganz, ganz schräge.
Stimmt, so die ganz alten, weil ich weiß noch, mein Opa väterlicherseits, der hat quasi vom Mutterle, er hat sie immer Mutterle genannt, Mutterle, kannst du mir noch eine Zigarette anzünden? Und Mutterle hat dem Vaterle immer die Fluppe angezündet, weil Vaterle das nicht selber machen wollte.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma, die hat halt einfach den ganzen Laden geschmissen und da war das halt noch anders und irgendwie hat sich da auch schon was innerhalb der Geschichte der DDR ja auch schon verändert und wie gesagt, ich bin kein Historiker, ich weiß nicht warum und was und wie und ich würde jetzt einfach nur, ich habe es einfach nur sehr, sehr gleichberechtigt erfahren und ich bin da auch sehr dankbar für und immer mehr, je mehr ich das merke, wie auch exceptional das damals schon war eigentlich. Aber es ist immer noch so, dass auch meine Frau, die unglaublich Wert darauf legt, dass es gleichberechtigt ist, dass die mir auch immer ab und zu nochmal die Leviten lesen muss. Ganz normal. Sagen, nee, stopp, das war jetzt eine Aussage, die fand ich komisch, weil dies, das. Und dann reden wir darüber und dann, ja, okay, verstehe ich. War nicht so gemein, ja, aber gut, trotzdem und so. Ne? Und dann muss man einfach auch zuhören und ein bisschen mitmachen. So. Ja. Weil ich will ja auch das nicht sein oder ich will ja auch, dass es halt irgendwie even ist. Und ich will, ne, und manchmal erwischt man sich dann dabei, wie man dann doch irgendwie so ein bisschen reinrutscht, weil man dann so, ach ja, Kind, und jetzt, du stillst ja, was soll ich da jetzt machen und so, ne? Und dann kommt man da ganz schnell in dieses Ding, ah nee, komm, ich gehe da lieber arbeiten. So. Und bei uns ist das halt auch einfach ein bisschen vorgeprägt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, also meine Frau verdient einfach mehr mit weniger Zeitaufwand als ich. Das hat, ist einfach so irgendwie, sie ist halt Sängerin und sie geht halt irgendwo rein oder als Sprecherin, ist halt in einer halben Stunde wieder draußen, hat halt irgendwie zum Teil das Vielfache verdient, was ich halt mit anderthalb, zwei, drei Tagen Produktion im Studio hänge, Tag bis morgens bis abends irgendwie hinkriege.
Man unterschätzt die Arbeit eines Musikproduzenten immer, ne? Ich finde, das ist krass, also, weil am Ende, nur kurz mal reingeworfen, man denkt immer, irgendwie Musik machen ist ja so easy. Man macht mal schnell so einen Song, so wie es auch jetzt gerade auf TikTok oder, keine Ahnung, Social Media mäßig eigentlich so das Ding
das
ist.
Wirkt so.
Hier, Spotify, mach doch einfach jede Woche jetzt einen neuen Song, aber ja, als Sängerin kannst du den halt schnell einsingen, aber es gibt halt die Menschen, die dahinter sitzen, die da richtig Arbeit mit haben, ne? Und, oder...
Genau,
es ist halt nicht alles in einem Fingerschnips getan.
Safe. Naja, und dann unterhält man sich halt einfach dann auch, ne, okay, wie wollen wir es machen jetzt? Baby ist halt da, ist noch nicht in der Kita, noch nicht das, es kommt halt überall mit. Wie teilen wir unsere Zeit jetzt auf? Ne? Wer supportet jetzt hier wen? So, gehe ich jetzt morgens bis abends ins Studio und kratze da irgendwie die Kröten zusammen oder fahre ich mit dir auf Tour und pass aufs Baby auf,
und
während du
Baby
halt ballerst.
Ist so geil. Ihr seid einfach die geilste Rock'n'Roll-Family, die ich kenne. Ey. Euer Baby ist, weiß ich nicht, wie oft jetzt schon im Nightliner mitgefahren. Es ist ein Nightliner-Baby.
Ein paar Monate wahrscheinlich, ja. Ja, das war ja am Anfang so, dass der halt irgendwie zu Hause gar nicht geschnallt hat, wie er schlafen soll, weil es nicht gewackelt hat.
Ich muss sagen, es ist aber natürlich auch in der Musikbranche oder generell eine coole Möglichkeit oder eine gute Möglichkeit, wenn man auch den Künstler hat, der dann vorne steht, für den sie im Background macht, wenn der auch sagt, ja, es ist okay, also es ist cool, wenn du mitkommst, nimm deinen Sohn mit, nimm noch jemanden mit, der aufpasst, während du auf der Bühne bist. Ihr habt, glaube ich, mit Bowie auch noch Support gespielt letztes Jahr.
Auch, genau.
Bei Bosse ist es, ne?
Genau. Genau, sie singt Backings bei Bosse und das kann man auch ihm gar nicht, oder der Produktion oder also am Ende ihm, wie auch immer, dem Management gar nicht hoch genug anrechnen. Also beides. Einerseits muss man irgendwie so krass dankbar sein, weil es generiert mehr Kosten, Leute mit Kind mitzunehmen. Es generiert irgendwie ein bisschen mehr Nerv auch, ne? Weil auch dann nachts im Nightliner, wenn alle pennen und er wach wird, wird er halt wach. Dann müssen alle irgendwie dann auch cool bleiben. So.
Ja.
Wir haben das Glück, wir haben ein entspanntes Baby, aber auch der war mal krank und alles. Ne? Also das passiert halt einfach so. Muss man irgendwie klarkommen. Oder wenn er ganz krank ist, Hotel, Extrakosten, dies, das, hinterherfahren, Züge. Ne? Das muss man alles organisieren, alles wollen. Und gleichzeitig sage ich aber auch, ja, dankbar, aber es muss auch eigentlich so ein bisschen selbstverständlich sein, weil auch Frauen spielen in Bands, auch Frauen machen Musik und Frauen kriegen Kinder und stillen die Kinder oder wollen die vielleicht stillen. Und dann muss man halt irgendwie, kannst ja nicht sagen, okay, du hast ein Kind bekommen, ciao. Jetzt erstmal irgendwie ein Jahr sagst Bescheid so ungefähr oder so. Ne?
Ja.
Und andersrum genauso. Ich habe jetzt irgendwie auch mit Leuten gesprochen in der Produktion, die sagen, oh, ich bin ein Mann und ich bin Musiker und ich kriege jetzt auch ein Kind und meine Frau arbeitet aber Vollzeit und ich bin jetzt irgendwie auf Tour und ich würde gerne auch mein Kind mitnehmen, dann mit einem halben Jahr, wenn es vielleicht abgestillt ist oder wir stillen vielleicht gar nicht oder machen hier künstlich Zeug. Auch das ist zum Beispiel ein total unbesprochenes Thema. Ja? Also einfach Typen, die ein kleines Baby mit auf Tour nehmen, das geht ja gar nicht, das siehst du ja nicht. Und ich finde also irgendwie, da ist unglaublich viel Arbeit zu tun, einfach. Und genau, ich bin der ganzen Bosse Production und ihm selber finde das mega cool, wie die das machen. Die sind auch total sweet mit ihm und es ist alles so voll selbstverständlich und die geben uns das Gefühl, dass es das alles ganz mega ist. Ja. Und gleichzeitig muss man aber auch so ein bisschen mit breiter Brust voranschreiten und sagen, ey Leute, hier, ich kriege ein Kind so und ich nehme es mit übrigens.
Ja.
Deal with it. So, das ist halt, wie das läuft.
Genau, und aber dieses Zusammenspiel aus Selbstverständlichkeit und auch also ein Stück weit, also so ein Demut kann man es auch sagen, ne? so ein dankbares Verhalten, dass man sagt, ey, cool, dass ihr es möglich macht, weil es ist halt noch nicht selbstverständlich und trotzdem habt ihr eine gewisse Selbstverständlichkeit damit. Das fand ich einfach so bewundernswert, weil ich saß ja im selben Boot oder ne? Wir sitzen im selben Boot und mit was für einem Unverständnis man auch vielleicht manchmal als Frau dann irgendwie begrüßt wird, so, ah ja, okay, du hast ein Baby dabei. Gut. Und dann auch noch vielleicht so ein bisschen, muss das denn sein? Also bleibt man dann nicht lieber zu Hause? Und zwischendurch habe ich aber auch gedacht, ey, ich hätte es mir garantiert leichter gemacht, wenn ich diese schöne Annehmlichkeit der Elternzeit, des irgendwie Zuhausebleibens wirklich genutzt hätte. Aber es ist ja, also weil ich finde es halt auch übergriffig, wenn manche Menschen dann sagen, ist das gut fürs Kind? Ja, es ist fucking gut fürs Kind, wenn deine Mutter zufrieden ist oder dein Vater. Und,
das denke ich auch. Also da muss man halt auch einfach irgendwie dann individuell reingucken. Also gut fürs Kind ist wenn alle cool sind. So, ne? Also wenn die Mutter halt hart gestresst ist und wenn es halt total überfordert irgendwie und das Kind die ganze Zeit schreit, dann kann man natürlich vielleicht nochmal anders hingucken, woran liegt es. Aber
ihr habt ein sehr entspanntes Baby. Ihr seid eigentlich ein kleines Buddha-Baby.
Ja, wir hatten wirklich keinen. Seitdem ging es da mega, auch unter Leuten und so. Naja, aber auch, ne, es ist immer alles cool, wenn alles cool ist. Das ist halt auch so, was wir gelernt haben. Also alle sind immer mega entspannt, wenn alles entspannt ist. Aber wie gesagt, die Mittelohrentzündung hätte ich jetzt nicht im Nightliner mitmachen wollen. Dann hätte ich mal sehr gerne sehen wollen, wie entspannt alle noch sind.
Ja gut, das aber ist wenn halt, man krank ist, dann muss man ja auch zu Hause und im Bett bleiben.
Genau, aber auf Tour. Ja. Du weißt, wie es ist. Also da hängen halt ein paar Leute dran so und dann konzentrierst du dich und reißt dich zusammen.
Mhm.
Ostmäßig.
Aber auch da, finde ich, sollte man langsam mal ein Selbstverständnis kriegen. Das hat mich, glaube ich, Corona so ein bisschen gelehrt. Wenn du, wenn du krank bist, dann bleib halt zu Hause. Dann steck keinen anderen an oder schon dich, schon deinen Körper und schon die Nerven der anderen.
Right.
Weil es einfach, es macht ja alles nicht besser, wenn du dich irgendwie krank durch die Gegend schleppst und glaubst, es ist einfach unverzichtbar.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, da stünde manchen auch ein bisschen.
Habe ich auch voll drin, so dieses krank auf jeden Fall durchziehen. So. Du bleibst nicht zu Hause, weil sonst bist du nichts wert.
Ist das so?
Voll. Also ich bin dann auch voll scheiße drauf. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall hart übernommen von meinen. Ja, eher auf jeden Fall aus der Vaterlinie. Da gab es halt nichts mit aufgeben. Und dann auch, also mein Vater ist auch genauso drauf und da ist auch, er glorifiziert ja auch diese NVA-Scheiße so unglaublich, ne? Also diese Zeit da in der Armee und so, musste ja auch die vollen 3 Jahre machen und bla. Und ganz ehrlich, wenn er darüber erzählt, muss ich ganz ehrlich überdenken, Alter, es tut mir so leid, dass du diese Psycho-Kacke irgendwie mitmachen musstest und die haben den ja wirklich da richtig durch den Quark gezogen. Ne? Das muss man einfach sagen, also nicht nur ihn, sondern alle eigentlich. Und er erzählt ja auch einfach, dass er da Leute dabei waren, die da richtig dran kaputt gegangen sind. Also wirklich für ein Leben so. Und er hat es halt irgendwie hingekriegt. Er hat dann irgendwie sich da irgendwie vielleicht sogar hart gemacht und ist dann irgendwie so stark da rausgegangen. Konnte da vielleicht sogar für sich irgendwie so eine Art von Strength irgendwie gewinnen. Aber wenn ich die Storys höre, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht in Ordnung gewesen. Also auf ganz vielen Ebenen.
Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört, weil es ist natürlich auch, also keine Ahnung, ist vielleicht nicht so ein Thema, wo ich mit meinen Eltern oder mit meinem Vater drüber.
War der bei der NVA? Da muss er, ne? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich. Ich kaufe ihm witzigerweise, wenn ich das jetzt höre, dann habe ich da ein schlechtes Gewissen bei, aber es gibt so eine NVA-Erbsensuppe, die liebt mein Vater. Also das ist so ein Nachgebräu von früher, so eine Erbsensuppe mit so gelben Erbsen und Speck drin, keine Ahnung, solche Konserven.
Ja, I don't know.
Die werden natürlich, also die sind nicht 40 Jahre alt oder 50, die sind jetzt frisch gemacht und die heißt halt irgendwie NVA-Erbsensuppe und mein Vater findet die halt mega lecker, deshalb kaufe ich ihm die ab und an in hohen Mengen. Aber
also ich weiß
das
nicht.
War das Einzige, wo mir die NVA mit ihm jetzt irgendwie in Verbindung kommt, aber das sind so Geschichten, die ich gerne halt auch hören möchte, wo ich mir denke, ja, okay, sowas habe ich jetzt zum Beispiel nicht mitgekriegt oder so. Aber
ja, keine Ahnung, das ist halt so dieses Drill-Ding, ne? Und die haben den halt auf jeden Fall, also ich war nicht dabei, ich habe es nicht erlebt, ich habe auch keine Bundeswehr gemacht, ich war ausgemustert, alles cool. Ich habe mich tatsächlich da rausgemogelt, weil ich halt Bock hatte zu üben, weil ich halt ins Studium aufgenommen werden musste. Und das haben viele gemacht und da bin ich auch nicht besonders stolz drauf, aber ich weiß, warum ich es gemacht habe. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, hätte ich mal den Zivildienst gemacht, dann hätte ich vielleicht sogar auch noch ein bisschen Zeit gehabt, irgendwie klarzukommen in der Birne und zu wissen, wo ich hin will, noch ein bisschen mehr. Hätte mir einfach gut getan. Ich glaube, es hätte jedem gut getan. Deswegen, wir werden mal sehen, wo das jetzt irgendwie alles hinkommt. Aber ich bin ja, ne, ich habe ja quasi zwei Söhne, die jetzt 8 und 9 sind, einen, der 1 ist. Und die werden natürlich alle irgendwie wahrscheinlich in die Situation kommen, dass bis die halt irgendwie 17, 18 sind, halt die Wehrpflicht wieder da ist. Und ich bin sehr gespannt, was das mit denen macht und ob es dann halt die Option gibt, halt irgendwie direkt Zivildienst oder freiwilliges irgendwas, ja, zu machen oder so, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, weil bei uns war das ja, das waren ja die letzten Jahre, das war ja eigentlich schon quasi klar, dass es abgeschafft wird, aber ich kam noch genau da in das Fenster rein, wo es noch passieren musste, Musterung, dies, das, und ich habe mich da wirklich irgendwie so ganz bescheuert freistellen lassen. Ich war dann irgendwie beim Hörtest so zu spät gedrückt und die waren, ja, oh Gott, du hörst ja ganz schlecht. Ich so, ja, ich spiele Schlagzeug ab und zu und dann habe ich da so dummes Zeug erzählt. Aber wirklich, wirklich schwierig. Naja, wie gesagt, bin nicht stolz drauf.
Aber komm, nachher noch ein bisschen lustig, wenn du drüber redest.
Witzigerweise geht das ja heute gar nicht mehr, weil du kannst ja beim Hörtest, gibt es ja jetzt ganz andere Methoden, die so direkt messen. Du kannst ja, das gibt es ja gar nicht mehr. Naja.
Oh, das. Den hört er es noch mit Holz gemacht.
Naja, wie kam ich dazu? Achso, genau.
Dein Vater, NVA.
Das sind halt diese komischen Werte so als Typ. Ne? Du darfst halt nicht aufgeben oder darfst halt nicht einknicken und ne, bist krank, machst du trotzdem weiter, egal, so ungefähr. Oder bist du zu weich, sind sie zu hart oder wie das heißt. Also das sind so Sachen, wo ich wirklich den Kopf schütteln muss. Und ich sage so, Alter, das ist also, und ich merke es aber, das kriege ich auch bei mir ganz schwer raus. Also wenn ich krank bin und ich kann nicht arbeiten oder irgendwas ist und ich komme nicht klar so, ne, und ich merke so, ich kann aber nicht aufstehen, weil ich, dann werde ich so richtig wütend auf mich. Das ist so richtig angelegt in mir. Das ist so ganz bescheuert. Und wie sagt dann auch immer so, Alter, du hast ja nicht so einen Dachschaden, das ist mit dir. So, jetzt entspanne ich halt. Aber ich merke, das ist einfach so angelegt, das ist so programmiert. Und ich reflektiere dann vielleicht kurz und komme dann vielleicht irgendwann klar, aber im ersten Moment keine Chance, komm ich nicht raus aus dem Film. Das ist schon echt richtig, richtig dümmlich. Aber wie gesagt, mein Vater glorifiziert die NVA. Ich höre die Geschichten und denke so, Digga, das ist wirklich Psychoterror gewesen und die haben euch gebrochen und die haben euch richtig kaputt gemacht, gedrillt.
Ja.
Und ich sehe das auch überhaupt nicht. Er sagt immer, ja, das hat irgendwie was Gutes mit ihm gemacht und er hat da irgendwie voll profitiert und hat so seine Disziplin und sein Durchhaltevermögen daher. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich wirklich für ganz großen Schwachsinn. Also ich glaube, dass es halt sowieso ein sehr, sehr willensstarker Mensch gewesen wäre, egal ob der jetzt gebrochen worden wäre oder nicht. Also der hätte seine Scheiße durchgezogen, überhaupt keine Frage.
Ja.
Aber er muss das vielleicht auch so einkategorisieren, weil es sonst vielleicht auch irgendwie voll krass wehtun würde, wenn man so eine 3 Jahre so eine Scheiße Wanne in seiner Biografie hätte. Weiß ich nicht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, finde ich ganz weird. Und das haben halt im Prinzip alle mehr oder weniger Ostmänner ja durch.
Mhm.
1,5 Jahre Minimum, ja. Die studieren wollten, 3. Das ist krass lange Zeit, halt. Überleg dir das mal. Das ist heute ein Bachelorstudium in der fucking Armee.
Ja, es ist krass, das einfach mal aus männlicher Sicht zu hören, weil es ist für mich heute wirklich einfach auch spannend, zuzuhören und wirklich auch eine andere Seite nochmal aufgezeigt zu kriegen. Deshalb bin ich jetzt auch schwerstens ermutigt, die nächsten Monate auch wirklich irgendwie noch mehr Männer hoffentlich zu finden, die sich...
Diversität.
Ja, die hier gerne ihre Geschichte teilen möchten und auch Frauen. Ich bin auch gespannt. Ich finde ja auch Geburten oder so das Kinderkriegen in der DDR ein spannendes Thema.
Ja, das finde ich wirklich auch sehr beeindruckend, was da quasi an Wissen dazugekommen ist, also wenn ich quasi aus meiner Generation die Geburten, so die Storys dazu und wie wir unsere Kinder gekriegt haben, das ist ja wie Steinzeit und Mittelalter, also das hat nichts miteinander zu tun.
Ja, obwohl manche sagen würden, ihr habt sie natürlich auch Steinzeit, also ihr habt euer Kind ja jetzt auch steinzeitlich bekommen. Ne?
Boah, also
ich fand es so geil, dass ihr eine Hausgeburt gemacht habt.
Ja, jeder wie er das halt fühlt, ne? Und jeder Wasser, also ich finde immer sowieso, also bei Thema Geburt, Kinderkriegen, Schwangerschaft, Stillen, die Frau hat immer recht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das als Typ versteht.
Oh Gott,
weil du
das
hast,
klingt so... Das klingt auch so, das klingt so fies, aber.
Nee, also nicht jetzt, ne, ja. Jetzt in allem lang. Es geht halt einfach darum, wenn die Frau sagt, sie will das Kind zu Hause kriegen, dann kriegt die Frau das Kind zu Hause. Dann machst du da mit.
Es ist was Intuitives. Ich sage mal, es ist was Intuitives, was eine Frau, wenn sie fühlt, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung.
Ja, genau. Und wenn die Frau sagt so, ich glaube, wir sollten mal ins Krankenhaus fahren, dann fährst du aber, glaube ich, mal ins Krankenhaus, ja. Weil dann ist ja. Was los. Ne? Ja. Und dann sagst du nicht, entspann dich mal, das wird schon. Weil du hast keine Ahnung als Typ. Du bist ja. Nicht da drin. Du genau. Supportest das und fertig.
Das ist auch was ich wirklich erst im Hinblick darauf gelernt habe. Ich habe zwar vor Freundinnen, die eine hat eine Hausgeburt gemacht, die andere wollte unbedingt einen Kaiserschnitt. Alles sind Geburten, die Frauen gefühlt haben und die sie genauso machen genau. Wollten. Und das ist auch total legitim und gut. Und bei mir war es genauso. Und das war aber was, wo ich auch gemerkt habe, das ist eigentlich ein Punkt im Leben einer Frau, wo man spätestens da wirklich das erste Mal auf sich und wirklich nur auf sich hören sollte. Egal, was dir jemand sagt, so von wegen, wenn du sagst, ich will eine Hausgeburt, weil ich fühle mich da wirklich zu Hause und sicher und safe und kann mich da gut entspannen.
War die dann hier?
Aber ich konnte mich trotzdem gut entspannen. Ich hätte es gern gemacht, aber ich kann auch verstehen, wenn man dann einen Partner hat, der sagt, ich fühle mich da nicht sicher bei. Das verunsichert mich am Ende auch. Und dann nützt das auch nichts, wenn ich zu Hause bin und merke, okay, der andere hat Angst um mich. Die Angst geht dann auch über. Es ist natürlich, und da sind wir dann aber beim Thema, dass das natürlich nicht nur dann das eigene, nicht nur die Frau ist, die immer recht hat, was das Thema Geburt angeht, sondern es ist dann auch eine Kommunikationsfrage in der Partnerschaft.
Natürlich.
Und dann stimmt man sich auch aufeinander ab. Genau, bei euch war es aber cool, dass ihr da beide einfach sehr selbstbewusst und angstfrei an die Geburt rangegangen seid, weil es ist ja was Schönes und Natürliches und
ja, genau. Und aber natürlich ist Angst auch ein wichtiger Marker, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Also angstfrei ist ja ganz schnell auch tollkühn. Also Ängste sind ja eigentlich immer ganz gut auch als kleine Warnung oder so. Ne? Wenn man Angst hat, dann bleibt man vielleicht vor dem Säbelzahntiger stehen, also als Idee.
Genau, okay, gut, angstfrei ist das falsche Wort.
Nee, das ist eine spannende Grauzone.
Also Angst. Respektvoll, also man weiß, worauf man sich einlässt.
Ich sehe schon, wir müssen einen Geburten-Podcast noch machen.
Ich finde auch, da holen wir Vivi noch dazu.
Ja, genau.
Dann machen wir doch einfach an der Stelle Schluss. Ich danke dir sehr. Ich habe in der Ostborsche übrigens noch so eine Tradition, dass wir zum Schluss, dass ich die Klappe halte und du das letzte Wort hast, was du auch sagen möchtest, kurz und knapp, lang und ausgedehnt, was auch immer, was dir jetzt in den Kopf kommt. Ich sage einfach nur danke, dass du da warst und überlasse dir, lieber Julius, das letzte Wort.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Das letzte Wort. Du liebe Güte. Ich habe gar keine Zweifel. Ich bin ganz happy. Ich habe mich so ein bisschen freigelabert. Ich freue mich eigentlich immer, wenn, ich weiß nicht, wie viele Leute das hören, ob die da irgendwas mitnehmen raus oder nicht oder ob sie sich daran reiben und vielleicht sagen, das, was der alles geil. Aber ich finde es irgendwie schön, dass man darüber spricht und ich finde es schön, dass man habe ich bei den Demos und bei den letzten Tagen einfach immer wieder gedacht und auch immer mit vielen Leuten darüber gesprochen und das halt gespürt, dass man nicht alleine ist auf der Welt. Und ich finde, das ist so, klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber ich habe auch das Gefühl, dass man halt durch die Social-Media-Geschichten und so weiter immer mehr in so eine physische Einsamkeit kommt und denkt, man ist digital vernetzt und connected und hat irgendwie total die geile Fanbase und Leute irgendwie, mit denen man chattet und irgendwie die einen liken und was weiß ich und kommentieren, aber am Ende des Tages ist man trotzdem physisch einsam, weil man sich nicht halt in die Augen geguckt hat mit Leuten. Und wenn man dann halt aber trotzdem mal auf der Straße steht und merkt halt, Alter, krass, ich bin hier wirklich mit vielen Leuten d'accord und auf einer Straße oder wir sind in einem Podcast und Leute hören, da sagen Leute Sachen, die mich vielleicht interessieren oder die irgendwas in mir bewegen oder irgendwas in mir ausgelöst haben. Und vielleicht ist es ein Anlass, mit irgendwie mal zu sprechen oder irgendwie so, ey, hör dir das mal an, da sind ein paar Sachen, die ich, keine Ahnung, ja. Es gibt so, also einfach Mund aufmachen, drüber reden und sich mitteilen, sich sichtbar machen, macht es einfach total Laune. Kann man einfach ganz, ganz, ganz viel mehr noch machen, glaube ich, einfach heutzutage. Und einfach Augen auf, nach links und rechts.